bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hey, grüß dich. Geht's dir gut?
Ja, heute zur nun 94. Traumstadt-Gazette bringe ich beste Laune mit.
Eklig. Wir nähern uns, wir nähern uns der magischen 100 langsam, aber sicher sehr nah.
Ja, und wir nähern uns auch wieder ein bisschen freundlicheren Temperaturen. Und das tat mir heute ganz gut. Heute war so der erste Tag, wo ich dachte, der Frühling liegt hier vor mir. Und heute Abend ist Aufnahme. Das kann nur gut werden.
Ja, ich habe heute auch ein paar Mal so ein Fenster geguckt und fand ich auch schön. Ich habe tatsächlich nichts gemacht den ganzen Tag. Also ich hab ein bisschen gezockt. Ich habe angefangen, Metro Exodus zu zocken, weil ich irgendwie was Neues zocken wollte, aber keinen Bock hatte, irgendwie irgendeinen räudigen Preis für irgendwas wirklich Neues auszugeben. Und so habe ich mir für 6,49 € Metro Exodus ausgeliehen, habe das ein bisschen gezockt, das war ganz stimmungsvoll.
Ist das in Russland?
Ja, genau.
Dieses, wo man auch so mit Geigerzähler und unterwegs ist?
Genau.
Das kenne ich.
So ein bisschen,
das ist
so ein
gar
bisschen,
wirklich nicht schlecht.
Ja, genau, das ist so ein bisschen wie Fallout auch. Ne? Mehr Shooter als Fallout. Genau, da habe ich ein bisschen Basketball gezockt. Und dann ein Filmchen geguckt. Ja, ich habe ja die letzten Tage ein wenig mit einem grippalen Effekt zu kämpfen gehabt. Von daher, habe ich heute außer das nichts gemacht.
Gut. Ja, gibt es irgendwelche Filmneuigkeiten, irgendwas, worauf du dich freust? Ich war ja jetzt mal unterwegs, aber da hatten wir, glaube ich, schon drüber geredet, dass ich jetzt quasi mit meiner Quentin Tarantino-Retrospektive fast durch bin. Ich glaube, Kill Bill spare ich mir jetzt für diesen Extended oder für den Ultimated einen Film-Cut. Und da gucke ich mal
Bloody Affair.
Ja, danke. Da freue ich mich tatsächlich drauf, weil das ist einfach irgendwie so eine Herzensangelegenheit, dieser Film. Und da setze ich mich auch gerne dann mal 4 oder 4,5 Stunden hin und gucke mir das an, weil ich weiß, dass dieser Film mich nicht eine Minute langweilen wird, weil er das noch nie getan hat.
Ja, ist witzig, dass der kommt. Es ist ja in Amerika auch schon bestätigt, offiziell von Lionsgate, dass es ein UHD-Release von diesem Cut geben wird. Und irgendwie noch vom halben Jahr haben noch eigentlich bis dato für mich seriöse Seiten geschrieben, dass das nie passieren wird, weil es eben als, und das Thema hatte ich mal mitgebracht, auch hier bei uns in der Gazette, als komplett neuer Film angesehen wird. Und das ist das mit nicht unerheblichen Kosten, weil es dann teilweise auch neue Gagen für bestimmte Zulieferer gezahlt werden müssen. Dass das eigentlich mehr als unwahrscheinlich ist, dass das überhaupt hier rauskommt. Jetzt puff, und da haben wir es. Alles kommt ja irgendwann irgendwie raus. Und jetzt wartet man nur noch auf The Devils mal in der Uncut-Version von Ken Russell. Und dann kann ich mir auch hinlegen. Dann ist alles gut bei mir.
Genau. Oder von The Keep im Ultimate Cut.
Gut. Da bin ich froh, dass es eine UHD gibt. Von daher, ja. Ansonsten, ich selber habe da jetzt auch gar keine großen News. Ich habe irgendwie schon seit 2 Folgen, will ich irgendwie mal erwähnen, dass Hardboiled hier in Deutschland neu geprüft worden ist. Also John Woos Hardboiled. Wenig überraschend von Playon. Also die scheinen sich die Rechte von Shout Factory für zumindest einen Teil der Rechte. Hardboiled ist, wie gesagt, neu geprüft. Der Hongkong-Filme gesichert zu haben. Also die werden dann auch hier kommen.
Ich habe ja so ein bisschen ein Gefühl, dass sie einfach eine John Woo-Box bringen.
Na gut, da ist nicht so viel drin dann. Ne?
Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, welche Rechte sie sich alle gesichert haben.
Das Spätere, mir interessiert hier keinen. Ne? Was ist dann?
Aber das Frühere reicht. Also wenn da, ich meine, Better Tomorrow 1 bis 3, The Killer, Hardboiled und Bullet in the Head. Ja, meinetwegen auch der. Das wäre ja schon mal erstmal ein Anfang. Weil den Rest kenne ich nicht und den brauche ich jetzt auch erstmal.
Ich glaube, die werden den... werden die einzeln bringen, kohlemäßig lohnt sich das.
Ja, denke ich auch.
Insbesondere wenn es Ultra-HD ist, ne? Also dann werden sie die einzeln bringen.
Ja. Nee, das ist mir auch grundsätzlich lieber, weil bei Boxen ist zwar schön, wenn es irgendwie zusammen ist, aber ich lege halt auch ungern mal eben so 200 bis 300 € auf den Tisch, ne?
Ja,
weil also, dann ist der Monat im Grunde
bei Shout sind die
vorbei.
Sind die alle einzeln gekommen, bis auf eben die Better Tomorrow Trilogie. Und da muss man aber auch sagen, dass bei der Better Tomorrow Trilogie 3 UHDs für, ich habe bezahlt, 85 €, ist ein fairer Kurs, muss man sagen.
Absolut. Ja, klar. Aber ja, es ist auf jeden Fall Licht hier in Deutschland auch zu sehen. Ist ja auch schön, dass jetzt dann weltweit das auch alles irgendwie verteilt wird, weil man hat ja auch lang genug darauf gewartet, dass es hier irgendwie mal vernünftig da startet. Und ja, von daher weiß ich ja jetzt auch, bis auf The Killer und Bullet in the Head kenne ich die ja alle und weiß ja, dass es für mich nicht irgendwie so ein Kauf ins Blaue wird.
Genau, Bullet in the Head wollte ich eigentlich heute mitbringen. Habe ich die UHD vor, weiß ich, 3-4 Wochen bekommen, gesehen und wieder bin völlig hingeschmolzen, weil es auch ein tatsächlich im Kontext der eben genannten Better Tomorrow, The Killer und Hardboiled komplett anderer Film ist. Es ist ein John Woo-Film, aber von der Tonalität her tatsächlich extrem düsterer Film ist. Aber habe ich nicht mitgebracht, weil es einfach so obvious ist irgendwie. Und ist auch schon so oft drüber gesprochen worden. Wenn der dann mal hier in Deutschland rauskommt, kannst du den gerne mitbringen. Also du kannst eh mitbringen, was du willst, Gottes Willen. Aber nee, tatsächlich, ja, große Liebe für den Film. Wahrscheinlich John Woos ist John Woos politischster Film. Damals Flop, heute wahrscheinlich sein Magnum Opus, auch wenn ich The Killer mehr präferiere. Boah, hart emotionaler Film. Hat mich tatsächlich jetzt die Tage, wo ich ihn gesehen habe, so viel so als Kurzrezension ziemlich auf den Boden gedrückt.
Sehr gut. Ja, ich habe ihn hier noch notfalls auf den Stick, falls es dann doch zu lange dauert, bis er kommt, aber ja, naja, egal. So, wenn du magst, kann ich anfangen.
Ja, mach, gerne.
Manchmal kommt es ja so, dass ich einen Film mitbringe, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich den schon mal mitgebracht habe. Aber ich glaube, ich habe den Film wirklich nur einmal gesehen und nach der Facebook-Suche war das irgendwann 2017 oder 18 und das war dann auch die Zeit, als Bildstörung den hier veröffentlicht hat. Den Film Die Weibchen, eine deutsch-französisch-italienische Koproduktion von Zbigniew Brzezinski. Den Namen werde ich 100% falsch ausgesprochen haben, aber er ist auch sehr schwer mit 3Y und Z und B und ja. Eve braucht Entspannung und Erholung. Sie reist mit dem Zug nach Bad Marain ins Sanatorium von Dr. Barbara. Schnell merkt sie, dass hier scheinbar die Frauen in der Überzahl sind und alles zu leiten scheinen. Das merkwürdige Verhalten des Personals und der Kurgäste irritiert Eve zunehmend. Als sie plötzlich eine männliche Leiche entdeckt, gerät sie immer mehr in den Strudel einer ominösen Gesellschaft, die in Bad Marain am Wirken ist. Ja, erinnerst du dich noch an die Nacht des Todes? Den haben wir ja hier besprochen. Ne? Und dann gab es doch noch diesen Film A Cure for Wellness, wenn du dich auch noch an den erinnerst. Beides so ein bisschen kann man jetzt schon mal so aufrufen, um sich schon mal das Setting von diesem Film vorzustellen. Unsere Eve, dargestellt von Uschi Glas, die damals 1970 natürlich noch sehr, sehr jung war, quasi gerade aus der Rolle von Shochi raus hier in diesen extrem bizarren, grotesken Feminismus-Horror-Kannibalen-Kurklinik-Film. Den man wirklich sehr schwer in Worte fassen kann. Also der Film startet schon mal direkt verspielt, indem eine Kamera durch so ein Fischauge filmt, einen fahrenden Zug. Also man hat das quasi so, als würde der Zug so einen Bogen fahren. Und da sitzt dann unsere Eve, die ist halt einfach so vom Alltag gestresst und vom Job und die möchte sich dann da entspannen. Dann haben wir diese schöne Kurklinik, alles ist toll, die Wiesen sind grün und alles scheint erstmal ganz, ganz wunderbar zu sein. Aber schnell merkt man dann, dass irgendwie die Leute da komisch sind. Also vor allem die wenigen Männer, die da sind, sind komisch und die ganzen dominanten Frauen sind auch sehr komisch. Und das Ganze ist dann also wir haben hier wirklich so diese 70er Jahre, 60er, 70er Flower Power Ästhetik, die knallt hier voll rein. Die Damen haben riesige Sonnenbrillen, Orange und Prielblumen und VW Käfer und Enten und alles, was man sich so vorstellen kann. Wir haben hier von Peter Thomas die Musik, also Edgar Wallace und sowas, die halt auch einfach diese Zeit repräsentiert. Und dann haben wir halt unsere Uschi Glas, die halt irgendwie auf eine Männerleiche stößt und plötzlich merkt, dass irgendwas Sonderbares hier vorgeht. Und dann geht sie auch zur Polizei und der Polizist sieht irgendwie aus wie ein Priester und hat gefühlt wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Sieht ein bisschen aus wie Jess Franco selbst. Und das ist auch das, was mir ständig in den Kopf gekommen ist. Der Film wirkt, als hätte Jess Franco und Helge Schneider gemeinsam einen Film über Feminismus gedreht. Aber ernsthaft, nicht irgendwie. Es ist ernsthaft, aber die Figuren, die hier auftauchen, sind so grotesk überzeichnet. Und dann gibt es halt dann auch so Szenen mit so einer Wiese voller Frauen, die irgendwie dann auch rufen, der Mann muss vernichtet werden, nieder mit den Männern. Und es gibt in dem Film auch irgendwie das Museum der dummen Männer, in dem dann diese Frauen quasi ja Körperteile aufbewahren, die sie den jeweiligen mächtigen Männern abgeschnitten haben, die sie hier in ihrer Klinik quasi ja umbringen, teilweise verzehren und sich daraus ja Schönheit und was auch immer versprechen. Deshalb, ja, das ist schon wirklich ein harter Film. Und der ist halt auch hart in der Darstellung. Also wir werden auch irgendwie Männerkörper mit Kreissägen zersägt. Nicht ganz so explizit, wie man es bei Absurd dann hat. Aber für 1970, und ich hatte ja letztens schon Zuckerbrot und Peitsche dabei und war am Überlegen so, welcher Film und Blut, und das war 68, der war auch in Farbe, hier sind wir 70, auch in Farbe. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass dieser Film jetzt mittlerweile auch schon wieder verschwunden ist. Ich habe mal geguckt, den kann man jetzt nur noch schwer bezahlen. Er ist schon lange out of print und ich weiß nicht, inwieweit der im Ausland nochmal veröffentlicht wurde. Aber für die Bildstörung muss man einiges hinlegen.
Ich meine, der ist vom Vinegar Syndrome in den USA vor einiger Zeit gekommen. Bin mir nicht zu 100% sicher.
Ja, okay. Ja, sehr schön ist hier auch ganz kurz, sieht man das Buch Scum, Manifest zur Vernichtung der Männer. Das hat Valerie Solanas geschrieben. Kleiner Nebenfact. Valerie Solanas ist dann die Frau gewesen, die auf Andy Warhol geschossen hat, die in dem Film als Shot Andy Warhol porträtiert wird. Dargestellt von unserer... wie heißt die Dame, die bei Ferrara in The Addiction mitspielt?
Mhm. Ja. Nicht Molly, Lilly, irgendwas Lilly.
Lilly ist aber schon nicht schlecht.
Ja, Lilly, nicht, ist es Lilly? Nee, Lilly Allen ist eine Sängerin. Lilly, ich weiß es nicht.
Sie spielt auch im Schrecklichen das Geisterschloss mit.
Lilly Taylor.
Ja, genau. Ja, und sie spielt Valerie Solanas und man sieht dieses Buch und ich war ganz fasziniert, dass es tatsächlich 1970 schon eine deutsche Übersetzung vom Manifest der Vernichtung der Männer hier in Deutschland gegeben hat. Aber das passt ja. Ich meine, klar, Ende der 60er, in den 68ern hat natürlich auch die Frau hier auf den Tisch gekloppt endlich und gesagt so, ey, hier Gleichberechtigung und alles. Und dann kamen natürlich auch diese Themen auf den Tisch. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr harte Verarbeitung, in dem einfach wirklich die Männer vernichtet werden im wahrsten Sinne des Wortes, wie Valerie Solanas das wollte. Ich weiß nicht, ob sie diesen Film gesehen hat, weil ich nicht kann das zeitlich jetzt nicht genau sagen, wann sie dann auch verstorben ist, aber es ist auf jeden Fall ein durchaus harter Film und ich würde sehr gerne wissen, wie der damals bei den Herrschaften angekommen ist, als er hier im Kino lief.
Na, ich habe nicht gesehen, aber ich meine, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wenn du Uschi Glas sagst, hat eben bei mir irgendwas gescheppert. Also,
ja, die ist aber auch bei Umberto Lenzi dabei, ne? Ja. Hier bei Das Geheimnis der grünen Stecknadel, meine ich, Das Geheimnis der grünen Stecknadel?
Ja, ist die grüne. Ja. Also, ist doch hier, What Have You Done to Solange, ne? Das Geheimnis der grünen Stecknadel, doch. Mhm. Der Wallace-Film. Ja.
Also Uschi Glas war zu der Zeit immer auch mal im Giallo-Kino vertreten, hat sich dann nachher auch immer ziemlich abfällig darüber geäußert. Ja, aber wie gesagt, das ist wieder ein kleiner Augenöffner gewesen in Sachen deutsches Kino, wobei, wie gesagt, französisch-italienische Koproduktion.
Sehr schön. Dann lass uns nach 1972 gehen und über Female Prisoner Number 701 Scorpion sprechen von Shunya Ito. Und da begleiten wir die junge Nami Matsushima, gespielt von Maiko Kaji. Die werden der ein oder andere aus Lady Snowblood kennen. Das ist eine Frau, die von ihrem eigenen Liebhaber, einem korrupten Polizisten, verraten wird. Und der benutzt sie als Köder für die Yakuza. Und dann wird sie von den Gangstern erstmal schön massenvergewaltigt und landet dann schließlich in einem Frauengefängnis, das mit Resozialisierung ungefähr so viel zu tun hat wie Folter mit Therapie. Zumindest heutzutage. Wobei, egal. Und ein Großteil des Films spielt genau dort, in diesem Gefängnis. Darum geht's eigentlich. Es ist ein ja, Women in Prison Film. Ein Ort, in dem Gewalt eigentlich und Machtmissbrauch und auch sexuelle Übergriffe kein Ausnahmezustand, sondern Alltag ist. Und Nami wird da geschlagen, gedemütigt, gefoltert von Wärtern, von anderen Insassen aber auch. Aber beginnt auch gleichzeitig selbst Teil dieses Systems zu werden. Und damit ist unsere Nami eigentlich keine klassische Leidensfigur, denn die ist sehr kühl, die ist sehr berechnend, die ist sehr still, also es ist wenig, was sie sagt, und sie kann sehr gut beobachten und manipulieren. Und so spielt sie die ein oder andere Gefangene gegeneinander aus, stiftet Unruhe, zettelt Revolten an, immer natürlich nur mit einem Ziel, nämlich auszubrechen und Rache zu nehmen. Rache an diesem korrupten Ex-Polizistenfreund und an der Yakuza. Und was Regisseur Shunja Ito hier macht, ist im Kern natürlich ganz klassisches Exploitation-Kino. Women in Prison, wie eben schon gesagt, Gewalt, Sex, Erniedrigung, das ist hier alles da. Alles sehr, sehr explizit, aber wie er das inszeniert, hebt dem Film dann doch, na, ich will nicht sagen, auf ein anderes Niveau, aber hebt ihm doch deutlich ab von den klassischen, doch recht dreckigen Exploitation-Filmen. Denn also erstmal entfaltet sich die Geschichte relativ langsam, oft schon fast traumartig. Wir haben schöne Zeitsprünge, wir haben Rückblenden. Das fühlt sich eher an wie so ein Albtraum. Und wir haben auch immer wieder, und deswegen komme ich da drauf, stark verfremdete Bilder. Das wirkt oft wie so Bühnenbilder, sehr künstlich. Wir haben zum Beispiel im finalen Aufstand am Himmel, färbt sich der gesamte Himmel so blutrot. Das ist ein Bild, was sich wunderschön bei mir eingebrannt hat. Und das unterscheidet ihn so von seiner, die künstlerische Komponente ist hier definitiv gegeben. Unsere Maiko Kaji, wie gesagt, die spielt da relativ zurückhaltend. Das ist aber vor allem, und das hat mich jetzt wieder überrascht, als ich ihn gesehen habe, kein Charakter, genau wie der Rest des Films, um Sympathie bittet. Das ist wirklich auch eine unangenehme oder moralisch unbequeme Person und im Grunde genommen auch nicht besser als die, die sie töten will. Da gibt es eine Szene, wo sie in so einem Kerker da im Gefängnis ist mit einer anderen Gefangenen und die zwingt sie dann, also Nami zwingt sie, dass sie mit der Hand befriedigen darf. Ja, das ist schon, es ist hart. Also es ist wirklich unangenehm. Ja, und generell geizt dieser gesamte Film nicht mit unangenehmen Szenen. Wir haben dann eine Szene, da müssen die Frauen alle pudelnackt über eine aus Leitern gebaute Brücke laufen, wo unten drunter die Wärter stehen, um eben auf die Genitalien zu schauen zu können. Und zwischendurch gibt es dann nochmal so ein paar Schläge mit dem Stock irgendwie auf den nackten Arsch. Nami wird irgendwann auch in Einzelhaft fixiert, nackt mit einer kalten, nassen Wolldecke zugedeckt. Eine andere Insassin wird mit heißer Suppe übergossen. Das ist auch für 1972 erstaunlich saftig. Und das ist natürlich auch ganz klar klassisches Exploitation-Kino. Aber der Bruch, der das Ganze noch ein bisschen spannender macht, ist eben, dass in all diesen Grausamkeiten diese visuelle Gestaltung eben im krassen Kontrast eigentlich steht. Dieses fast schon expressionistische, streckenweise zumindest, ja, das fühlt sich alles nicht wie ein realer Ort an und dadurch schafft es auch hier unser Regisseur eine gewisse Distanz zum Gezeigten zu schaffen. Das wirkt trotzdem nicht harmlos, hat mich manchmal auch irgendwie so ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Das ist alles sehr, sehr schön, aber inszeniert, wenn es auch stellenweise wirklich kompromisslos ist. Ich habe immer so ein bisschen Thema mit der Darstellung von sexueller Gewalt oder sexueller Erniedrigung, die hier wirklich öfter vorkommt, so diese Machtausübung. Das ist immer, immer sehr, sehr unangenehm. Aber es ist eben auch hier sehr hübsch verpackt. Das ist eine Mischung aus Women in Prison Film, Rachedrama, erzählerisch überhaupt nicht wahnsinnig komplex, sondern eher flach, aber wunderschön radikal inszeniert mit einer tollen Bildsprache. Das ist so ein bisschen edel Exploitation-Kino mit Arthouse-Touch. Das ist unangenehm, das ist aber sehr schön stilisiert, brutal. Er hat mir sehr gut gefallen. Das war eine Erstsichtung. Ich habe die seit Ewigkeiten hier liegen, die Box mit allen drei Teilen. Und Teil 2 und 3 wird auf jeden Fall jetzt relativ zügig folgen.
Sagst du den Titel nochmal bitte?
Ja, Female Prisoner Scorpion oder Female Prisoner Number 701 Scorpion. Genau, das Number ist mit so einem Hashtag geschrieben, ne? Also mit so einem Hashtag 701 Scorpion. Aber Female Prisoner Scorpion ist so der gängige Begriff, unter dem die Filme laufen.
Es ist ja, erinnerst du dich noch an eine Zeit, wo man irgendwie so eine Liste mit Gore-Filmen oder mit so harten Exploitation-Filmen hatte, auf denen vielleicht 20 Filme standen, wo man dachte, ey, Wahnsinn, ey, die musst du alle abarbeiten. Und heute hast du so Listen, die sind 3, manchmal im schlimmsten Fall 4-stellig von Filmen, die du aus diesen Bereichen kennst und Filmen, die du auch noch immer alle nicht kennst. Aber es ist halt heute so viel einfacher, die Sachen dir auch anzugucken als vor 20, 30 Jahren. Also das war ja teilweise ja im Grunde unmöglich.
Also insbesondere im asiatischen Bereich, ne?
Ja.
Hast du die Finger da gar nicht dran bekommen oder nur für irre viel Geld?
Genau.
Ja, von daher,
schon erstaunlich.
Umso mehr erfreut es mich immer wieder, solche Erstsichtungen zu haben. Das ist eben keine unbekannte Serie. Die hat eine gewisse Reputation in Asien-affinen Kreisen. Und dementsprechend war das für mich ein Blindkauf. Ist in UK von Arrow gekommen, kann man ja sagen. Die ganze Trilogie in einer Box, keine Ahnung, für 30 Euro gekauft.
Ja. Ja, ein weiterer Film aus dieser Reihe der Filme, von denen ich noch nie gehört habe, die lange verschollen waren, auf denen Staub und Nikotin geprasselt ist. Und so sah auch die DVD aus. Wobei, ich habe eigentlich mit einem noch schlimmeren Zustand gerechnet. Aber die Schmuddeligkeit des Films wird auch irgendwie, oder die DVD wird der Schmuddeligkeit des Films tatsächlich so ein bisschen gerecht. Es geht um La Strangolatore Divina, der rein theoretisch eigentlich der Bürger von Wien heißen würde. Aber man war ja hier keck und hat sich gedacht, nennen wir den Film doch einfach Der Mörder kommt auf leisen Socken.
Nicht auf Sohlen,
ja. Okay. Nee, den gibt es auch. Und ich habe tatsächlich mich vertan und nach Sohlen gesucht und bin dann mindestens auf 2 Filme gestoßen, die so heißen, aber eben nichts mit diesem Film zu tun hatten. Und dann fiel mir ein, ach nee, es waren ja Socken. So.
Was sind denn leise Socken? Ja. Aber egal. Gut, bitte.
Ja, auf leisen Socken, das sagt man so wie, auch man sagt auch leise Treter und meint damit Turnschuhe. Ja. Das ist so deutscher Wahnsinn. Irgendwie, keine Ahnung. Naja, wir haben nämlich hier auch eine deutsch-italienische Koproduktion von 1971. Also wir gehen jetzt wieder ein Jahr zurück hier. Von Guido Surli. So. Und da geht es um Folgendes. Otto Lehmann wird frisch aus der Psychiatrie entlassen, wo er einsaß, weil er eine Frau mit Fleisch geschlagen hat. Er gilt offiziell nicht als verrückt und nimmt seine Arbeit als Fleischer wieder auf. Die Zeiten sind hart, das Geld ist knapp und auch mit seiner Frau Hanna läuft es nicht gerade gut. Als sie ihn beim Hinterherspannen seiner Nachbarin erwischt, kommt es zu einem Streit, bei der ihr das Genick bricht. Um die Leiche verschwinden zu lassen, verarbeitet er das Fleisch zur Wurst und löst die Knochen in Säure auf. Doch bei seiner Frau bleibt es nicht und bald ist Wien auf der Suche nach einem Serienmörder. Ja, wir haben ja eine sehr bizarre Krimi-Groteske. Also ich hatte erst gedacht, das ist so, wird so ein bisschen Richtung Giallo gehen. Geht's jetzt eigentlich eher nicht. Ist tatsächlich, weil man kennt ja den Täter, also es ist unser Otto Lehmann. Und Otto Lehmann wird sehr, sehr eindringlich, fast widerlich von Victor Buono dargestellt. Den kennt man. Victor Buono ist so ein dicker Typ, der zum Beispiel in der Batman-Serie spielt, den Tut-Ench irgendwas. Und er taucht halt immer wieder in so Rollen auf, wo er so ein Fiesling spielt oder auch mal einen lustigen.
Ich habe gerade so optisch Harry Weinfurt vorm inneren Auge.
Harry Weinfurt auf eine ganz abartige Art und Weise. Wenn Harry Weinfurt kleine Kinder fressen würde.
Es tut mir leid. Es tut mir leid, Harry, falls du uns zuhören solltest.
Ihr könnt ihn euch ja mal angucken, Victor Buono. Und er ist halt ein Amerikaner, wie er auch immer hier reingekommen ist. Ich glaube, er ist häufiger mal im europäischen Kino anzutreffen gewesen, war ja immer mal wieder auch der Fall, dass die Amis dann nach Italien gegangen sind oder so. Jedenfalls spielt er diesen Schlachter wirklich gut, weil man weiß so gar nicht, ihn einzuschätzen. Er sieht wirklich eklig aus, er sieht auch unhygienisch und dreckig aus. Dann macht er ziemlich eklige Witze, dann hat er so ein Grinsen immer drauf und versucht natürlich auch so, die Leute in dieser Nachbarschaft zu blenden. Das Ganze ist eigentlich eine Art Verfilmung des Peter-Kürten-Stoffes, also der Vampir von Düsseldorf und Fritz Hamann. Beide Mörder werden aber nicht erwähnt, also es ist nichts Offizielles, aber dadurch, dass er halt quasi die Opfer zur Wurst verarbeitet, ist diese Nähe schon mal alleine deshalb gegeben, wobei man sagen muss, dass diese Geschichte um Hamann und der Verwurstung von Menschenfleisch ja nie bewiesen werden konnte. Es ist ja nur stark davon auszugehen, weil er ja Fleisch verkauft hat von irgendeinem Schlachter, den man aber nie gefunden hat, den es gar nicht gegeben hat, offiziell wahrscheinlich, weil er selber der Schlachter war. Von daher, aber hier ist halt unser Otto Lehmann wirklich ein Schlachter und wir wissen halt, dass er der Killer ist, wir wissen, was er tut, und dann haben wir hier noch einen Inspektor und wir haben hier die Frauen und es ist alles wirklich eklig. Es sieht so ekelhaft aus. Es ist irgendwie in Studios in Rom gedreht. So diese Räume und auch diese kleinen Sträßchen haben sie so nachgebaut. Und man sieht dann zwischendurch auch mal Wien als echtes Wien, wo man dann so ein paar historische Bauten sieht und dann laufen sie da so lang. Das ist so ein bisschen ein harter Bruch, weil das sind dann auch die Momente, wo dann auch mal echtes Tageslicht zu sehen ist. Und immer wenn es dann quasi so in diese Studiogeschichten geht, hat man das Gefühl so, man ist in so einer ekelhaften anderen Welt. Also es ist wirklich, es stinkt durchs Bild. Und es ist halt wirklich, man kann das schwer beschreiben. Ich weiß auch nicht. Es ist wirklich so die Faszination des Ekelhaften. Die braucht man schon als Voraussetzung, um das sich angucken zu wollen. Es ist auch nicht so, dass der Film jetzt irgendwie explizit Gore bietet. Da gibt's mal eine eklige Szene und ansonsten wirkt er halt. Ne, das ist ja, würgen geht ja und es wird auch relativ schnell weggeblendet. Es ist einfach eher die Stimmung, die das Ganze hier heraufbeschwört. Wir bewegen uns hier ja auch so in den, ich glaube, so Ende der 20er Jahre. Müsste das sein? Das bringt natürlich dann auch noch diesen Armutscharakter mit in den Film, weil die Leute haben im Grunde keine Kohle mehr für vernünftiges Fleisch. Und er muss das Fleisch reduzieren, also das richtige Fleisch, das tierische Fleisch, damit die Leute wieder kaufen kommen und dann quasi in Scharen kaufen kommen, sodass sich das irgendwie wieder einspielt. Ja? Lieber das Fleisch günstiger machen, dass viele Leute kommen und kaufen, statt das Fleisch teurer zu haben und keiner kauft es so ungefähr. Naja. Brad Harris haben wir hier noch als Journalisten, der sich dem Ganzen der sich dem Schlachter an den Hals bindet. Dann haben wir Karin Field und Hansi Linder. Das sind die beiden Damen, die hier so wenigstens so ein bisschen Nettigkeit mit reinbringen. Denn ansonsten ist wirklich so, da kannst du so mit dem Taschentuch drüber fahren über den ganzen Film. Es ist echt eklig. Hat mir aber deshalb vor allem sehr gut gefallen, weil es wirklich diese widerliche Stimmung konsequent durchgezogen wird und Victor Buono ist einfach perfekt in dieser Rolle.
Wo ist er gekommen?
Ist jetzt bei PDAX gekommen, leider nur als DVD, aber es gibt ja auch offensichtlich da nichts Besseres tatsächlich. Man hat da sogar auch noch die damals geschnittenen Szenen mit reingepackt. Man hat so oft so Sprünge, die dann allerdings auch nicht deutsch untertitelt sind, die sind dann englisch untertitelt. Bei einem Film, der eigentlich eine deutsch-italienische Produktion ist. Und was man auch sagen muss, die deutsche Synchronisation ist aber sehr sinnvoll, weil die auf Wienerisch ist. Ja, und der Film spielt ja in Wien. Ja. Das macht das Ganze sehr realistisch und das macht das Ganze nochmal auch ekliger. Manchmal muss man auch genau hinhören, was sie sagen. Aber es ist einfach so dieses Feine eigentlich und dann servieren sie dir da diese Dreckschleuder.
Ja, sehr schön. Muss ich vielleicht mal antun.
Ja, es gibt's ja für einen schmalen Taler, also von daher.
Ich hab gedacht, ich tu mal was für unseren Podcast-Beschreibungstext, wo wir immer wieder oder wo wir ganz zu Beginn mal geschrieben haben, dass wir uns ganz vielem zuwenden, unter anderem auch Serien. Und jetzt hast du das schon das ein oder andere Mal gemacht, ich aber glaube ich noch nie. Und deswegen habe ich It Welcome to Derry heute mitgebracht. Eine Serie, von der ich nicht so ganz wusste, ob ich mich freuen oder ob es direkt bleiben soll. Aber gut, 8 Folgen, jeweils eine Stunde. Mein Sohnemann war am Wochenende hier und wir haben, oder meine Frau hat HBO Max, wo das läuft, abonniert. Und dann haben wir da mal so schön das Ding durchgebinged, wie es so schön heißt. Wie gesagt, 8 Folgen, je Pi mal Daumen eine Stunde, die Hälfte davon inszeniert von Andy Muschietti, also genau der Mann, der schon für die letzten beiden S-Kinofilme verantwortlich war. Und ich tue mich immer ein bisschen schwer, irgendwie Serien zu besprechen. Ich meine, 8 Stunden ist schon eine Menge, was man da gezeigt bekommt. Aber die Serie geht zumindest einen klaren Weg. Zumindest hatte ich es zu Beginn dann so empfunden. Die spielt ausschließlich vor den Ereignissen der beiden Filme. Also es gibt kein Losers Club, es gibt also nicht die bekannte Kindergruppe. Stattdessen verlagert sich der Fokus auf die Stadt selbst, also auf Darien. Und das ist erst einmal ein Ansatz, den ich grundsätzlich sehr spannend fand. Denn Welcome to Derry erzählt eben, wie diese Stadt zu dem Ort wurde, den wir dann später kennenlernen. Eine scheinbar eben normale amerikanische Kleinstadt, typisch Stephen King, freundliche Fassaden, saubere Straßen, aber darunter eben Gewalt, Verdrängung, Wegschauen, eben so der Horror, der nicht plötzlich einbricht, sondern sich so über Jahrzehnte da so reinfrisst. Und im Zentrum hier stehen auch wieder mehrere Figuren aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten mit ihren ganz eigenen Sorgen, Konflikten und Lebensrealitäten und deren Wege sich natürlich dann irgendwann mal mehr oder weniger kreuzen, während sich dann so langsam erste Anzeichen eben einer dunklen Präsenz Larry bemerkbar machen. Und ja, Pennywise ist da, aber zunächst tatsächlich, und das fand ich eigentlich auch ganz nett, eher primär im Hintergrund. Und das hat mir tatsächlich auch in der ersten Hälfte circa ganz, ganz gut gefallen, dass Pennywise eben weniger als Figur inszeniert wird, sondern mehr als Symptom, als irgendwie so ein Auswuchs einer Stadt, die irgendwie gewisse Dinge wie Gewalt ja nicht toleriert, aber normalisiert oder irgendwie so, wo so eine gewisse Verdrängung herrscht. Und deswegen funktionierten die ersten Folgen für mich auch relativ gut, weil sie sich auf die Figuren konzentrieren. Da ist auch mir schauspielerisch relativ wenig negativ aufgefallen. Also, dass diese Charaktere können diese Serie erst einmal zu Beginn tragen. Zudem ist das Ganze durchaus sauber inszeniert, optisch ansprechend. Das ist alles schön gemacht. Das wirkt nicht billig. Wenn man allerdings schon mit Muschiettis 2S Kinofilm Probleme hatte, wird man sich hier wahrscheinlich schwer tun. Das ist schon alles Stranger Things mäßig hier. Zudem haben wir relativ, wenn Pennywise mal auftreten sollte, sichtbaren Einsatz von CGI. Das ist oft technisch ordentlich, aber nie wirklich unheimlich. Das ist eher Effekt als Bedrohung. Das hatten wir schon in diesen S-Filmen auch. Zudem nimmt die Serie sich auch relativ viele Freiheiten. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe aber mal so ein bisschen ein paar Eckpunkte verglichen anhand von Wikipedia, und da gibt's eben auch ganz viele Sachen, die schlichtweg nicht existieren. Und unabhängig davon, dass ich das Buch nicht gelesen habe, ist mir ein Punkt tatsächlich wirklich, naja, das ist mir sauer aufgestoßen, denn relativ früh wird hier der Charakter des Dick Halloran eingeführt. Also der Dick Halloran. Und das ist irgendwie schwierig für mich geworden, denn Dick Halloran ist The Shining für mich. Und auch hier besitzt er eben die Gabe des Shining. Und genau, ich muss spoilern, ja, und der arbeitet fürs Militär, die eben mit seiner Hilfe Pennywise jagen, um Pennywise gefangen zu nehmen, um als Waffe zu nutzen.
Bitte erzähl mir doch sowas nicht.
und
okay,
ganz ehrlich, okay. Das fand ich total Müll. Also ja. Es ist einfach nicht nur unnötig, sondern schlicht absurd.
Und es ist wirklich absurd. Damit hätte ich auch überhaupt nicht gerecht, als du mir das sagtest. Du hattest mich ja gefragt, ne? Und ich habe dir gesagt, so, ich habe den Roman gehört, so komplett, ne? Aber ich weiß, Dick Halloran wird da nicht auftauchen. Ich würde auch von dieser Verbindung wissen. Meinetwegen kann man ja auch meinetwegen machen, aber warum nimmt man dann auch Dick Halloran, warum nimmt man es bei dem großen Shining wieder raus? Aber wenn du mir dann erzählst, in welchem Zusammenhang das auch noch passiert, es ist doch verrückt. Aber gut.
Also ganz auch am Ende übrigens, das kann ich auch mal vorwegnehmen, am Ende sagt er dann auch, ne? Er überlebt natürlich, klar, sagt er, er hätte einen Job angenommen, ja, irgendwie in einem Hotel.
Gott, ey.
Ja. Und das ist wirklich, ich fand das, also erstmal ist es unnötig, nicht nur unnötig, sondern schlicht absurd. Und so hat mich irgendwie, das hat mich für den Rest der Serie fundamental gestört. Und das wird leider auch in der zweiten Hälfte nicht besser, denn es entwickelt sich einfach zum Kabinett des Absurden. Das Ding verliert sich in diversen Themen, Subplots, und eigentlich benutze ich dieses Wort nicht, aber hier trifft es für mich zu Wokeness als Checkliste. Also Zusammensetzung der Figuren, die Probleme, die Konflikte, der Alltag. Das wirkt alles immer, umso weiter man geht, sehr, sehr unorganisch, als hätte man zwanghaft versucht, so möglichst viele aktuelle Themen, und das haben wir auch in den aktuellen Stranger Things-Geschichten, unterzubringen. Und das hat mich irgendwann einfach nur noch gelangweilt. Aber auch wieder die gleiche Frage, die wir in den letzten Podcast schon mal aufgeworfen haben, in der letzten Gazette, ob ich überhaupt noch die Zielgruppe für solch moderne Serien bin. Und ich bezweifle es. Denn auch hier, der Linus, mein Sohn, fand das super. Und dabei ist Regie und Inszenierung gar nicht das Problem. Die Atmosphäre ist da. Das fühlt sich alles gut an. Visuell haben wir gerade zum Ende hin schon ein paar geile Silent Hill-Vibes. Ja. Das hatte durchaus Stimmung und hat auch Spaß gemacht. Ja. Auch die ersten ein, zwei Folgen haben ein paar geile Schockmomente, die überraschend hart sind. Wir haben hier eine Entbindung, die wirklich eklig ist. Ja. Aber das ist eben am Ende des Tages alles mir zu aufgesetzt gewesen. Hübsch anzusehen, ja. Manchmal spannend, ja. Aber selten wirklich packend, sondern eher langweilig. Erstaunlich belanglos. Und ja, aber wie gesagt, der Linus fand das super und dachte so, ja, hat sie nicht gefallen. Und ich will jetzt auch nicht immer sagen, wenn ich irgendwas gucke, dass ich das kacke finde.
Ja, aber muss er durch.
Das ist auch keine Vollkatastrophe, aber es ist eben auch keine notwendige Erweiterung eines Universums. Ja.
Ach, das Thema ist doch auch durch. Also ich weiß, also irgendwie, ich frage mich wirklich, wir haben jetzt diese beiden Kinofilme, die gehen ja zusammen auch fast 5 Stunden. Den ersten Film habe ich beim ersten Mal fand ich noch ganz gut, da war ich noch relativ wohlwollend ihm gegenüber. Bei der Zweitsichtung hat er schon deutlich bei mir die Federn gelassen. Der zweite, den fand ich komplett unerträglich, den will ich auch nicht nochmal sehen, da werde ich meine Meinung auch ganz sicherlich nicht drüber ändern, weil ich da ja auch nicht allein auf weiter Flur bin. Und dann war die Sache für mich durch. Und als dieses Serienthema kam, da war ich schon mal direkt gar nicht angefixt, weil ich will aus diesem Universum nicht noch mehr sehen, weil es ist ja auch ein Prequel, was ja auch darauf, also man weiß ja, worauf es hinausläuft. Wenn es schon nach ein paar Folgen so absurd und lächerlich wird, was soll ich das nur gucken, um mich aufzuregen? Dann denke ich mir, nee, lass es einfach. Hör dir irgendwann in 10 Jahren den Roman nochmal an, dann weißt du, was gut ist. Und das Thema Klauen, ich kann es langsam auch nicht mehr nachvollziehen, wie lange wir das auch schon mittlerweile durchkauen.
Du hast doch gerade erst Funhaus gesehen.
Ja, genau. Und da dachte ich mir, Funhaus ist ja tatsächlich sehr unclownig. Mhm. Da gibt es nämlich eigentlich gar keinen Clown. Ja, außer hier auf dem Cover. Ne? Genau. Und vielleicht bei der Geisterbahn der ein oder andere sonderbare Typ, der auch bei Rob Zombie meinetwegen auftaucht und als Clown verkauft wird. Ne? Aber ich finde das gut. Es ist ja jedem selbst überlassen. Wir hatten auch 10 Jahre Torture-Porn und wir haben jetzt gefühlt seit 20 Jahren Zombie. Meinetwegen auch weitere 10 Jahre Clowns. Ich muss es mir nicht angucken, aber ich kann es auch nicht nachvollziehen langsam mehr. Ne? Und was Stranger Things angeht, ja, ich glaube, wir sind schon deshalb die Zielgruppe noch, weil das natürlich Themen sind, mit denen können wir was anfangen aus unserer eigenen Jugend. Ich hatte auch das Gefühl, dass selbst die 60-Jährige am Weihnachten und Silvester ja fast feucht wurde, als es weiterging, weil da ja schon so eine Hypeblase war, wo ich dachte so, ey, Wahnsinn, wer guckt das alles? Und das scheint die Leute wirklich zu faszinieren. Ja, und ich war nach der ersten Staffel, beziehungsweise nach der zweiten war ich raus. Und es ist auch nie wieder gekommen.
Ja, also, ja.
Ja, und da haben alle gedacht, ja, die dritte wird besser. Und
die dritte ist auch besser.
So, ja. Ja, aber ohne mich.
Warte ab.
Ohne mich ist die besser.
Warte ab, bis die Master of Puppets spielen, dann wird es richtig gut. So, gut. Hast du noch was Positives für uns?
Leider nicht so ganz, aber ich kann dir sagen, ich habe dich jetzt eingeholt. Also wir sind jetzt, also ich bin jetzt auch im Jahr 2025, denn Derry ist ja auch von 2025.
Ja, ja,
ne? Genau. Ich habe mir nämlich Reflection in a Dead Diamond angeguckt. Reflet dans un diamant, eine belgisch-luxemburgisch-italienisch-französische Koproduktion von Hélène Carté und Bruno Forzani.
Wir haben lange gewartet.
Ja, wir haben lange gewartet und wenn es da klingelt, genau, das ist das Regie-Duo und ich glaube sogar auch Ehepaar, ich bin mir gerade unsicher, aber ich meine ja, die Amer, die dunkle Seite deiner Träume 2009 gedreht haben, Der Tod weint rote Tränen 2013, Leichen unter brennender Sonne 2017, ja und jetzt sind wir 2025, also ein großer Sprung hier und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, sie hätten es vielleicht mal versucht, einem einen Film mit einer Story zu servieren, die sich vor allem auch mal in Dialog niederlegt. Das ist mein Hauptwunsch gewesen. Aber ob es denn dann auch so gekommen ist, sage ich dann nach der Inhaltsangabe, die relativ kurz ausgefallen ist. Der Geheimagent John Dee fährt sein wildes Leben in einem Hotel an der Côte d'Azur herunter. Neben dem Alkohol, den er sich stets anschreiben lässt, interessiert er sich auch für seine Zimmernachbarin. Doch als Dee spurlos verschwindet, sieht er sich plötzlich wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert, in der noch nicht alles abgeschlossen wurde. Ja, was immer irgendwie so bei den beiden Herrschaften hier der Fall ist, sie picken sich ja immer irgendein bekanntes italienisches Genre raus, was in den 60ern bis 80ern halt in Italien produziert wurde. Also ob es jetzt der Giallo ist oder der Poliziotti oder jetzt in dem Fall hier der Gangsterfilm beziehungsweise der Agentenfilm. Ja. Agenten und Gangster ist ja jetzt nicht irgendwie so großartig weit entfernt. Wir hatten ja bei Leichen unter brennender Sonne, das wäre jetzt eher der Gangsterfilm, weil man konzentriert sich da ja sehr stark auf die Gangster unten am Meer. Und bei Reflection sind wir wieder einem ähnlichen Setting. Wir haben dieses Hotel direkt unten an der Côte d'Azur. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und auch dieser Film ist halt auch visuell einfach ganz, ganz toll gemacht. Da gibt es nichts. Also jedes Bild ist im Grunde meisterlich inszeniert, sieht toll aus, aber auch dieser Film ist komplett überladen mit Bildern, mit Reflexionen im wahrsten Sinne des Wortes, mit Fetischklamotten, mit Haut, die abgezogen wird, unter der dann andere Gesichter zu sehen sind, Spiegelungen, Zeitlupen, Verfolgungsjagden, also alles, was im Grunde in den vorherigen Filmen auch drin ist, ist auch in diesem drin. Aber ich habe das Gefühl gehabt, hier ist nochmal noch mehr von allem. Und es hat mich einfach, nach 20 Minuten war ich irgendwie raus aus diesem Ding. Ich habe nicht mal mehr irgendwie mich groß auf die Musik von Nora Orlandi, Bruno Nicolai, Ennio Morricone und Cipriani, also wenn die alle da drin sind, ja, wo ich eigentlich, da bin ich eigentlich geil, wenn ich nur die Namen höre. Und wenn die quasi schon untergehen,
das war ja schon
die bekannten Klänge.
Film. Ja. Der hatte schon so Anflüge von, komm, jetzt lasst euch doch mal ein bisschen mehr Substanz einfallen.
Ja, tatsächlich, da habe ich auch tatsächlich mehr irgendwie so Steingebilde und das Knirschen von Leder als Impressionen oder Hörimpressionen im Kopf als irgendwas anderes. Aber den habe ich mir dann nachher nochmal angeguckt und dachte mir, den konnte ich irgendwie so ein bisschen besser folgen. Der war etwas greifbarer als der Todweint rote Tränen, der bei seiner Zweitsichtung bei mir deutlich verloren hat, weil der so anstrengend ist. Und Reflection in Dead Diamond ist es halt auch. Man erkennt zwar, was sie hier wollen, also man hat schon dieses 60er Jahre James Bond Feeling und das sieht auch alles toll aus. Man fragt sich auch manchmal echt so, wie macht man das alles so? Weil es sieht wirklich so von dieser Reproduktion her ganz, ganz toll aus. Und wenn man sich anguckt, hier aus welchen Ländern das Geld gekommen ist, dann weiß man halt auch, wie sowas überhaupt noch möglich ist. Ja? Indem zahlreiche Firmen das Geld zusammenlegen, damit die beiden hier machen können, was sie wollen. Es ist ja schön, dass Leute das überhaupt können heutzutage. Sie schaffen das ja offensichtlich, das durchzuziehen, das Prinzip, da Leute auch mit zu erreichen. Wir haben ja tatsächlich dann auch mal Fabio Testi als Italo-Urgestein. Das fand ich sehr schön. Er ist hier unser John Dee. Ja, also ein schön alter Fabio Testi. Und wir haben gleichzeitig auch seine junge Version, wie er dann quasi in den 60er Jahren hier diese super Verbrecherin und ihren Clan jagt, die immer in so einem hautengen Leder Anzug rumläuft, à la Diabolik, was natürlich hier auch eine ganz klar eine Referenz an Diabolik ist. Diabolik ist der Meisterdieb, den die Italiener 1962 in Form von ihren Comics quasi etabliert haben.
Bava,
und die Mario, ja, genau, ja. Den Mario Bava dann 68 mit Gefahr Diabolik verfilmt hat. Und deshalb heißt hier unsere Meisterdiebin auch Serpentic. Diabolik oder Serpentic in dem Fall. Ja, das ist halt, es ist wirklich was fürs Auge. Es ist eigentlich nur was fürs Auge. Er erzählt dir nur über Bilder und das macht es halt wirklich irgendwann anstrengend. Also wenn man da sitzt und sich denkt so, bitte kann ich mal einer für 5 Minuten was sagen? Kann man nicht mal auf eine spannende Story noch irgendwie so gebracht werden? Muss das alles über deutungsschwangere Bilder laufen, die, weißt du, man sitzt da und denkt, ja, wir wissen, dass ihr das super macht. Und ihr könnt die Hälfte von all dem wegnehmen und das ist dann immer noch visuell absolut super, aber dann spendiert mir doch bitte für die andere Hälfte eine coole Story mit Dialogen und so und macht doch wirklich mal einen neuen Giallo. Macht doch wirklich mal einen neuen Agentenfilm und benutzt diese Ästhetik. Das ist das, was ich mir die ganze Zeit immer wünsche. Warum drehen Leute ich mal einen Giallo und tun immer nur so? Machen immer so diese Meta und weißt du?
Kunstkino.
Ja, aber für wen dann auch noch?
Ja, das ist eine gute Frage.
Fragt man sich dann.
Wird auch schon Grund haben, wieso die so lange gebraucht haben, einen neuen Film zu finanzieren. Das ist eben auch nichts, was auf Festivals, glaube ich, ganz gut läuft, aber nichts, was jetzt auf einem Heimkino groß Absatz findet, glaube ich.
Nett ist, dass das kleine, schmale, ist das ein Mediabook? Ja, nett ist es nett, dass Playon so nett war, das anzupassen, so dass man es quasi neben die drei anderen stellen kann. Man hat jetzt da so eine Glanzfolie drüber gezogen, um zu sagen, jetzt machen wir auch mit Glanzfolie. Aber das ist einfach nett, dass da so ein bisschen was Kontinuierliches dann entsteht, denn der 5. Film kommt sicherlich in 5 Jahren.
Ja. Dann lieber noch einen neuen Film von Panos Cosmatos, auf den wir jetzt auch schon ähnlich lange warten.
Oder einer von Richard Stanley, aber als ich das letzte Mal gehört habe, dass Richard Stanley einen dieser, war es jetzt irgendwie Puh, der Bär auf Horror Teil 2 oder 3 drehen sollte, dachte ich mir so, nee, Richard, bleib einfach in deinem Kartoffelkeller und stell dir nur vor, was du für coole Filme drehen könntest. es ist traurig, ne? Also ja, manchmal ist es echt traurig, wenn man weiß, es sind Leute, die haben echt irgendwie Bock und können nicht, weil kein anderer Bock hat. Naja.
Also Dialoge sucht man in meiner Erstsichtung, die ich jetzt tatsächlich gestern erst gesehen habe und kurzfristig hier reingeschoben habe, noch heute Vormittag fleißig geschrieben habe, ebenfalls, naja, nicht vergebens, aber sind spärlich gesät. Ich habe mich ins Jahr 2013 begeben, mir eine US-Produktion von J.C. Chander angeschaut, namens All is Lost. Und der einzige Schauspieler im gesamten Film ist Robert Redford. Und im Mittelpunkt steht ein einzelner Mann, surprise, surprise, gespielt, surprise, surprise, von Robert Redford. Wir erfahren seinen Namen nicht, wir wissen nichts über seine Vergangenheit, seine Familie oder seine Motivation. Dafür interessiert sich der Film überhaupt nicht, sondern wir sehen hier, wie dieser Mann von jetzt auf gleich komplett auf sich allein gestellt ist. Wir begegnen ihm direkt zu Beginn des Films auf seinem Segelboot mitten im Indischen Ozean. Das ist super gemacht. Wir haben hier keinen Drama-Einstieg, keine Musik, die Spannung erzeugt. Wir sehen erstmal nur Routinen. Ein Mann, der offensichtlich weiß, was er tut. Und dann nach, keine Ahnung, 5 Minuten im Film kommt so ein scheinbar erstmal banaler Moment. Er liegt irgendwie so vor sich hin dösend unten in seiner Kajüte, in der Koje. Und es gibt einen Schlag und das Boot wird von einem treibenden Frachtcontainer getroffen. Dieser Container reißt ein Loch, nicht allzu groß, in die Bordwand. Das ist überhaupt nicht spektakulär gemacht, offensichtlich auch kein großes Ereignis. Und das macht es aber so beunruhigend, dieses Wasser, was da reinschwappt. Und man spürt sofort, dass diese Routine von diesem Mann aus dem Gleichgewicht gerät. Und was dann folgt, ist eben alles andere als ein klassischer Überlebensfilm. Denn es gibt hier überhaupt gar keine Gefühlsausbrüche. Es gibt keine Heldenmomente, sondern wir sehen, ja, wir beobachten eher fast 2 Stunden lang einen Menschen bei der Arbeit, beim Reparieren, beim Improvisieren, beim Weitermachen, um zu überleben. Und dabei wirkt jede Handlung durchdacht, jede Bewegung sitzt und trotzdem schleichen sich immer mehr kleine Fehler ein. Nicht, weil er dumm ist, sondern aus purer Erschöpfung. Und was Redford hier für eine Leistung an den Tag legt, ja, ich meine, der war damals bereits 77, ja, ist so unfassbar beeindruckend, weil so sehr zurückgenommen das Ganze ist. Der spielt eben, also der kommentiert nicht, der akzeptiert dieses gesamte Schauspiel, ja, auf diesem Boot. Wir bewegen uns nur auf diesem Boot, besteht aus Blicken, aus Pausen, aus Körpersprache. Es gibt zu Beginn einen Monolog und dann gibt es irgendwie in der Mitte den Versuch, einen Hilferuf abzusetzen und über aber die restliche gesamte Laufzeit kein einziges gesprochenes Wort. Und man als Zuschauer ist man stiller Beobachter und sieht, wie eben auch Erfahrung hilft, ja, der schafft es auch, dieses Loch zu flicken, ja, aber es ist natürlich auch viel im Arsch. Man sieht aber auch, wie Erfahrung nicht ausreicht und wie hier so diese Ruhe, die Redford als namenloser Skipper hat, ja, auch Stärke ist, aber diese Stärke immer weiter bröckelt. Und dann haben wir eben den Ozean, der hier auch gar keine Bedrohung im Grunde genommen ist, also nicht wie so in vielen anderen Filmen irgendein Monster, sondern der ist einfach da. Der ist im Grunde genommen auch völlig gleichgültig. Der ist mal wunderschön, der ist ganz ruhig, manchmal natürlich sehr stürmisch, weil es gibt eben auch Stürme in diesem Film. Aber was der Film richtig geil macht, dass er dieses Meer nicht, also weder romantisiert noch dämonisiert. Also sprich, in vielen Filmen hat man so das Wetter gegen sich und so. Ne? Und hier ist es einfach so, einfach nur ein Element, gegen das er zu kämpfen hat. Und diese Neutralität, die dieser Film hat, macht die Situation, in der er steckt, umso existenzieller. Das ist, ich habe mich so unwohl gefühlt, weil es eben hier, also im Grunde genommen gibt es keinen Schuldigen, es gibt keinen Gegner, es gibt einfach nur Umstände, mit denen man eben ja zu kämpfen hat. Und das macht ja sehr unaufdringlich, das Ganze. Zudem haben wir also die Tonspur. Wir haben Wind, wir haben Wasser, wir haben dieses knarzende Holz, Metall, was sich verschiebt. Das kommt auch genauso wenig mit Dialogen aus wie mit Filmmusik. Wir haben ein, zwei spärliche Einsätze von Filmmusik, die aber eine sehr schöne Wirkung haben. Ansonsten hören wir nur, was er hört. Und das hat mich an All is Lost unfassbar fasziniert. So eine Reduktion. Und das zwingt einem hinzuschauen, hinzuhören. Da gibt es ganz vieles, was einem fesselt. Und dadurch, dass es keine Dialoge gibt, gibt es auch irgendwie keine große Ablenkung. Man ist im Grunde genommen genauso isoliert wie Robert Redford in seiner Figur. Und das macht das auch so ein Stück weit nahbar. Und ja, also es ist wirklich, ich habe da gestern Abend gesessen und es war, wie gesagt, unangenehm, aber man kann das so mitfühlen, ist diese Einsamkeit, die er darauf hat. Und der Film gibt auch wenig bis keine Antworten. Der ist eben sehr konsequent und selbst am Ende, wir haben selbst am Ende keinen lauten Moment. Wir haben am Ende eine, ich nenne es mal Auflösung, die man selbst einordnen kann. Das kann sein Hoffnung sein, das kann Resignation sein, das kann die Erlösung sein, denn es ist nicht ganz klar, was das Ende ist. Das ist frei interpretierbar. Ganz, ganz starker Film über das Alleinsein und über das Notwendige, um weitermachen, nenne ich es mal. Und vor allem auch darüber, was übrig bleibt, wenn alles um einen herum wegfällt. Also das ist echt spooky, weil du hast dieses Boot, was sinkt, so viel sei verraten, das ist auch kein Spoiler. Du hast das Meer, du hast die unendliche Weite und dieser Mann, der eben versucht, einfach weiterzumachen. Ganz, ganz starker Film.
Ja, aber der ist dann auch neuer, ne? Also
von 2013. Genau, der stand schon länger auf meiner Liste und ich habe den immer wieder mal irgendwie, habe ihn nicht gekauft, ne? Und dann habe ich ihn jetzt irgendwie vor 2 Wochen bei eBay irgendwie für weiß ich, 4,90 Euro original gekauft. Und dann habe ich dann gestern hier gesessen und war so, ich hatte keinen Bock auf irgendwie, keine Ahnung, Kantonesisch mit Untertitel. Und dann habe ich All is Lost und dachte ich so, geil. Ich wusste nicht, dass es überhaupt so gut wie keine Dialoge gibt. Wie gesagt, der Monolog zu Beginn und dann zwischendurch mal so ein Hilferuf. Ansonsten wird kein einziges Wort außer mein Fuck gesprochen. Was ja klar ist, wenn du allein bist, redest du ja selten mit dir selbst irgendwie so offen. Eher im Kopf, also zumindest ich. Und ja, toller Film, wirklich toller Film. Weil es eben auch, man sieht, also ich würde gerne mal wissen, ich muss mal gucken, ob es da Making-of gibt, wie die ihn gedreht haben, weil das sieht aus, als wäre der wirklich irgendwo im Indischen Ozean und hunderte von Kilometern ist nichts zu sehen.
Ja, das ist so ein bisschen, ich habe gerade mal das Cover mir angeguckt, der erinnert mich so ein bisschen an Storm Warning. Erinnerst du dich noch an den, so ein Slasher-Film, der so in den frühen 2000ern gekommen ist?
Ja, der da gab's auch australische Slasher-Film, der immer, glaube ich, noch bei uns beschlagnahmt ist. Wegen
Genau. Ja. Genau. Ja. Und dann gab es noch war das ein isländischer Film, der so ein bisschen hier so Texas Chainsaw Massacre auf dem Dampfer
irgendwie sowas. Die Whale, Island Whale Massacre, irgendwie, der hat auch so einen ganz dummen
irgendwie
Namen gehabt.
Sowas, genau. Also es gibt immer mal so Schifffilme auch, ne?
Das Cover wird im Film nicht, es gibt eine Sturmszene, ja, er steht beim Sturm am Steuerrad, aber der Film ist eben nicht eher gegen den Sturm. Das ist, von daher ist
es ja gut, das ist ja hier reißerisch.
Genau, ja.
Ja, genau. Ja, nee, okay, gut.
Hast du noch was?
Nee, stimmt, wir sind durch. Durch. Also ich habe drei, du hast drei, ja, aber ich habe angefangen, das irritiert, weil ja, zu 90% fängst du an.
Ach ja. Gut. So.
Ja, ich würde sagen, nächste Woche wird es hier serienmäßig, das kann ich schon mal sagen, ne? Denn wir haben ja die Fortsetzung gedreht, wir hatten es ja irgendwo hier schon mal irgendwann erwähnt, die Fortsetzung zu Serien aus unserer Jugend, das klingt ja furchtbar schwülstig, aber ich habe mir gedacht, okay, damals haben wir es so genannt, warum auch immer, also müssen wir jetzt so konsequent bleiben und wir hängen noch eine 2 dran oder irgendwas.
Teil 2, aber das egal. Sequel.
Genau. Das Sequel, die Rückkehr. Ja.
Wir machen irgendwann das Prequel, dann müssen wir mal gucken, was wir machen, aber das wird schwierig.
Das sind dann so Serien, die wir geguckt haben, als wir so 3 und 4 waren und noch in die Hose gekackt haben. Pränatale. Genau. Sie ist am Straße, hallo Spencer, hallo, die Sendung mit der Maus.
Lucy Schrecken der Straße würde ich dann mitbringen, genau. Das sei schon mal vorgemerkt.
Okay, wunderbar. Dann ja, abonniert uns, schreibt uns E-Mails, spendiert uns mal irgendwie was für einen Server, falls wir noch einen haben.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.